Das ist Aldente Entertainment.
In der Uniklinik, in der Tierklinik haben sie gesagt, ob ich eine Obduktion will. Und ich weiß nicht mehr, das hat 150 Euro gekostet oder so. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht, aber ich möchte die Schlange haben und bin dann zu einem Sattler und habe mir einen Gürtel aus Laokoon machen lassen.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Max von Thun. Teil 2. Und jetzt geht's los.
Im ersten Teil hat Max uns erzählt, wie er über das Catering und die Regieassistenz schließlich doch noch vor der Kamera landete und warum er sich heute lieber als Kinderbuchautor vorstellt. Hört euch diese Folge am besten zuerst an. Überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf YouTube. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2.
Hast du dann eine Ausbildung genossen oder bist du einfach learning by doing? Hast du es einfach gemacht?
Also ich hab,
Vater hat dir wahrscheinlich ein paar Tipps gegeben.
Ja, und ich habe den natürlich auch als Kind, haben wir den am Set immer besucht. Also das, die Welt war keine Fremde. Dadurch, dass ich also so viele Departments beim Film durchgemacht habe, auch Script dann am Schluss und was von Achsensprüngen und so verstanden und oder wie ich wusste, wie ich mich drehen muss vielleicht oder wie ich mehr zum oder wie ich mit Licht spielen kann. Das sind so unter der Rest, ja, learning by doing, vor der Kamera. Das sieht man vielen alten Sachen auch an. Manche waren schon ganz okay, so, aber es war, das war irgendwie schön. Das war so die ersten Schritte in der Filmwelt oder überhaupt Medienwelt, weil dann kam also relativ bald auch ein Angebot, dass ich für MTV eine Sendung machen kann.
Das war so ein Mittagsmagazin, oder?
Hieß MTV Kitchen und das war Oliver Mielke, der früher Unterhaltungschef von ProSieben war und sich dann selbstständig gemacht hat, hat diesen Deal gehabt mit MTV Europe oder so und hat da 6 Formate, glaube ich, gemacht, 6 Sendungen für MTV.
Okay.
Und meine hieß MTV Kitchen, weil es gab in Italien eine Sendung bei MTV, die hieß MTV Kitchen, das war eine Kochsendung. Und da war so ein 50er Jahre so ein Mixer und irgendwas, waren so Küchengeräte, die rotiert haben und es war so schöne Musik und wir wollten einfach den Vorspann haben. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es halt auch in der Küche. Ist nie gekocht worden. Die Herdplatten, da hatte ich Plattenspieler und ich bin immer mit eigenen Schallplatten da angekommen zu jeder Aufzeichnung und habe meine Musik aufgelegt da und so. Und es liefen nur 60er und 70er Jahre Clips und teilweise auch Clips, für die wir gar keine Rechte hatten, irgendwelche alten Elvis-Sachen, da musste MTV dann Strafe zahlen. Und das war dann auch so. Also ich habe da schon irgendwie in sämtliche Richtungen immer alles, was so kam und sich lustig angefühlt hat, habe ich mitgemacht. Und das ist heute noch so.
Glaube ich dir, aber cool. Also du bist da praktisch ein bisschen reingestolpert dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder gab es dann ein Casting oder wie?
Bei dem MTV-Ding?
Ja.
Nee, weil ich war, also meine Schwester hat gearbeitet beim Olli Mick, auch bei ProSieben damals.
In Solln, oder? Pullach, oder wo ist das?
Ja, dann in Pullach, genau. Nein, aber davor noch bei ProSieben in Unterfilm. Und da haben die, ich weiß nicht mehr, das hieß, glaube ich, Straßenflirt oder so. Das hat meine Schwester gemacht.
Da war ich mal drin.
Ja?
Da war ich mal, bin ich gecastet worden dafür.
Oh, schau mal. Und da waren einige Freunde von meiner Schwester.
Gregor irgendwas, der Moderator, glaube ich.
Georg, oder?
Ja, Georg, genau.
Den habe ich aber auch, glaube ich,
nicht gesehen. Das ist ja so eine Dating-Sendung gewesen.
Ja, auf der Straße, da haben die auf der Straße, ja, da hat eine Kandidatin oder ein Kandidat mir gesagt, genau, die da hinten finde ich süß und dann sind die hingerannt und gesagt, hey, hast du Lust und Zeit?
Genau.
Und ich weiß nicht, irgendwie sowas.
Dafür wurde ich gecastet.
Ah, lustig.
Und dann gab es eine Folge und da traf ich dann irgendwie die Producerin oder Producer irgendwo im Café Wiener Platz und die hat eine Mappe dabei gehabt mit lauter Mädels, mit Fotografien und ich konnte mir aussuchen, wen ich denn zufällig auf der Straße treffen will.
Das ist ja eine Vorform von Tinder und da kann man nach links blättern und nach rechts blättern.
Ja.
Nächste.
Wow. das war halt total gestellt, logischerweise.
Ja,
also
das war alles
gestellt. Außer, dass ich die halt wirklich nicht kannte oder so. Und da, deswegen kann mich, ich war tatsächlich auch Darsteller bei Straßenflirt.
Alles. Ja, das hat meine Schwester, dann hast du die wahrscheinlich damals kennengelernt. Und die hat auch vor Arabella gemacht. Ich war auch bei Arabella, da war ich auch einmal Gast. Da war ich noch im Internat und ich habe mir zu meinem, also wir durften uns ja nicht Haare färben und gar nichts, keine Ohrringe haben oder so in der Schule. Und ich habe mich, nachdem ich die Prüfung bestanden habe, hatte ich pumuckelrote Haare für den Abschlussball in der Schule. Und es gibt Bilder im Smoking mit einer gelben Fliege und pumuckl-roten Haaren. Das ist so bescheuert. Also, und da hat meine Schwester das eingefädelt, dass ich irgendwie nach München kommen konnte zur Arabella mit dem Thema der Sendung Hilfe oder Hilfe Arabella, du musst mich umstylen oder ich weiß nicht mehr was. Und dann haben die auch völlig fiktiv.
Und du hattest die roten Haare.
Ja, die roten Haare. Und dann haben die, also dann war die Geschichte, die wir sagen, ich möchte mich am Mozarteum bewerben in Wien. Und so nehmen die mich ja nicht, also mit roten Haaren und so. Und dann kam eben das Stalin und haben die braun gefärbt. Ich hatte, das war so bescheuert. Aber es war ein kostenloser Flug nach München dadurch von England und Familie sehen. Also, naja, also und da war ich dann zu ProSieben-Zeiten schon Fahrer beim Olli Mielke.
Okay.
Für die Comedy Factory hieß das. Mhm. Und ich weiß noch, ich war nicht der beste Fahrer und auch nicht der sicherste Fahrer, aber alle haben immer gesagt, es läuft die beste Musik bei mir. Ich hatte immer so CDs oder so selbstgebrannte da drin. Und weil der Olli das wusste und gemeint hat, also ich plapper doch eh so viel über Musik und so, ob ich nicht Lust hätte, so eine Sendung zu machen. Und dann bin ich direkt gefragt worden. So, also es war kein Casting und ich habe dann, ja, kann ich probieren. Und das war absolut trashig, aber lustig.
Lustig, wie lange hast du das gemacht?
Nur ein halbes Jahr, aber ich habe mich so angelegt mit den MTV. Also damals war Christiane zu Salm, die Chefin, und die wollte eigentlich, dass ich moderne Lieder spiele. Ich habe wirklich nur alte Clips gespielt. Es waren nur alte Sachen. Also teilweise Sachen, die aus dem Woodstock-Film rausgenommen wurden. Also es waren so wirklich, also bei uns haben echt, es war cooles Zeug, alte Bowie-Videos und so. Also, und die hat dann immer gesagt, Kompromiss, wie wär's? Also drei neue, drei alte pro Sendung. Ich habe gesagt, nee, meine ich. Und dann haben wir uns irgendwann mal so in die Haare gekriegt, dass sie gesagt hat, ja, wenn es so ist, dann musst du gehen. Hab ich gesagt, ja gut, dann gehe ich. Und das hat mir keiner geglaubt, dass ich das mache, aber ich habe dann im halben Jahr dann gesagt, ich hau ab. Mir zu blöd. War natürlich auch dem jungen Alter geschuldete Dramatik im Spiel, weil aber so schlimm war es nicht. Aber ich habe dann, war weg und habe da lustige Sachen auch erlebt. Also da waren, ich habe mit Eminem gejammt. Das gibt's leider nicht. Ich habe das nicht auf DVD und das ist im Archiv in London scheinbar alles verbrannt. In London gab's einen Brand, da sind all meine Sendungen verbrannt.
Oh nein.
Weil ich meinem Sohn das so gerne beweisen möchte. Da war Eminem, als die Sonnenfinsternis damals war, 99, war der bei Patrice. Der hat eine Hip-Hop-Sendung gemacht und hat sein erstes Album vorgestellt. Eminem, so Slim Shady. Ich weiß nicht, was das erste Album von dem war. Und ich hatte in meiner Sendung eine Außenreporterfigur, der hieß Ernst Außen, mit so einem geklebten Schnauzband, da hatte ich lila Anzug an. Und
immer damals noch geklebt?
Damals geklebt. Bin immer so rumgelaufen und habe die anderen Sendungen gecrashed. Bin mit der Gitarre rein in die laufende Aufzeichnung mit meiner Gitarre und habe irgendwie gesungen.
Eminem also so ein bisschen da, wie Stefan Raab mit der
Ukulele. So ein bisschen, Ukulele, ne? Kram oder so. Mhm. Und Eminem saß da mit einer halbvollen Flasche Martini und war ziemlich blau und ist sofort, als ich mit der Gitarre rein bin und dödlichen Schwachsinn geschraddelt habe, auf die Couch gesprungen und angefangen zu rappen und hat immer fuck, fuck, fuck und dann ging es so los. Und das war total cool und ich wusste ja nicht, wer das ist. Also das wusste damals keiner, aber ich habe meinem Sohn versucht klarzumachen, dass ich also Eminem verholfen habe, also weltweit durchzustarten.
Genau, das war eigentlich das
Momentum. Ich würde so gerne beweisen auf Video, aber ich hab's nicht. Also wenn irgendjemand, der das hört, zufällig eine alte Aufnahme von MTV Kitchen hat, wo ich mit Eminem jamme, ich hätte sie total gerne.
Tolle Geschichte. Krasse Geschichte.
Naja, also und das war so ein kurzer Ausflug. Und dann haben wir noch eine zweite Sendung auch mal gemacht, dann auch wieder der Olli Mielke mit so Regionalsendern, eine Kooperation oder irgendwas so versucht. Das war TV München, Hamburg 1, ich weiß nicht, in Berlin gibt es auch so einen kleinen Regional. Und da hat er irgendwie so ein Fans, erst wollte er einen eigenen Sender machen und dann war es aber nur so ein Slot auf diesen Kanälen, 4 Stunden am Tag und da hatte ich eine Sendung, die hieß Club Max.
Also so ein Syndication-Slot, würde man in Amerika sagen.
Genau so. Und da habe ich dann auch noch mal ein bisschen gemacht, aber die war dann auch nicht mehr. Die hatte nicht mehr so diesen Spirit und es war nicht mehr so ganz musiklastig. Und
das ist eigentlich schade. Ich könnte mir vorstellen, dieses Anarchische hat dir total gelegen.
Vor allem, ich habe mich nie vorbereitet. Also Vorbereitung gab. Meine Vorbereitung sah so aus, dass ich meine Plattentaschen, ich habe zu der Zeit auch ein bisschen aufgelegt, so alten Funk, und habe immer zwei so DJ-Taschen mit Platten zum Aufnahmetag. Wir haben 7 Sendungen am Tag aufgezeichnet, wir haben da weggeballert wie verrückt und einen eigenen Koffer mit Klamotten, weil ich gesagt habe, ich will meine Sachen tragen, ich möchte das tragen, worin ich mich wohlfühle.
Und du hast dann was erzählt zu der Musik oder?
Ja, bei Musik musste ich mich nicht vorbereiten und die Clips wusste ich, aber Gäste, also die hat doch meine eigene Redaktion, da waren dann da waren Boygroups-Mitglieder und ich habe eine irrsinnige Wut gehabt auf die armen Boygroup-Sänger, weil ich gesagt habe, das ist doch alberne Musik und dieses Gehopse und eure Texte sind scheiße. Und ich war immer, immer drüber mit allem, aber das war halt dem Alter geschuldet auch. Immer auch leicht alkoholisiert. Ein Freund, der damals bei Smirnoff gearbeitet hat, hat mir so eine...
Oh Gott.
Ja, aber es war eine Bar auch. Also Club Max war dann eine Bar und da gab es nichts zu trinken. Ich sagte, das können wir nicht machen. Und dann haben die mich ein paar so Requisitenflaschen trinken lassen, haben gemerkt, das ist gefährlich. Und haben das dann eingestellt und dann habe ich so eine Kiste geschickt bekommen mit lauter Smirnoff-Flaschen und Gläsern und Strohhalmen. Also da gab es auch Sendungen, wo man mich nicht so gut verstanden hat, weil ich wirklich schon gelallt habe und eben dumme Fragen, also unvorbereitet, so, hast du Haustiere? Weißt du, ich habe mich nicht vorbereitet. Was fragt man halt dann jemanden, von dem auch noch die eigene Redakteurin sagt, das ist der Besitzer von einem Bioladen. Dabei war der ein Soap-Darsteller, der in der Soap einen Bioladen hatte. Und als der dann am Schluss gesagt hat, du weißt schon, dass ich Schauspieler bin, habe ich gesagt, Quatsch, jetzt sag mal, also die Körner. Weil ich wusste auch gar nicht, was ich dann fragen soll zu Bio. Also ich wusste nicht, mit wem ich rede und das war dementsprechend anarchisch. Ja. Und
hast du Haustiere?
Nee, mein letztes Haustier ist gestorben, als ich meine Platte aufgenommen habe. Das war eine Schlange. Ich habe lange Zeit Schlangen gehabt. Die habe ich ja.
Du hast eine Schlange gehabt?
Mhm.
Wie kam es denn dazu?
Ich hatte mehrere Schlangen. Ich habe mit meiner großen Liebe Vanessa damals bin ich, also
die jüdische Französin,
ganz genau, vom bevor Empire wir State auf dem Empire State Building Schluss gemacht und uns geeinigt haben, dass es besser ist, aufzuhören, waren wir auch noch 3 Monate mal in London. Da hat's auf so einem Hausboot, das wir gemietet hatten, was echt cool war. So. Und da hat sie gejobbt und ich habe geschrieben. So, für mich. Dachte ich, ich schreibe jetzt mal Sachen. Kam nichts dabei raus. Wieso erzähle ich das jetzt? Wie kommen wir jetzt da drauf?
Schlange.
Achso, Schlange. Und wir waren in London. Ich hatte davor schon in Spanien von meinen Mitbewohnern einen Salamander geschenkt bekommen mal. In einer Kiste, so in einem Terrarium.
Als Trost für Clint Eastwood.
Achso, ja, da war kein Zusammenhang. Aber so, also da hatte ich das. Und die waren dann auch, als ich mit Vanessa dann von Spanien sind wir mit dem VW-Bus rumgefahren. Und dann, die hießen Jake und Elwood, wie die Blues Brothers, die beiden Salamander. Und Jake ist gestorben kurz vor Barcelona. Und Elwood ist gestorben in London. Und der ist begraben im Holland Park. Da war ich 10 Jahre später nochmal und habe das Grab gesucht in irgendeinem Gebüsch, natürlich nicht gefunden. Und dann hatte ich also ein leeres Terrarium und dann haben wir in Camden Town in einer Tierhandlung eine wirklich, also Regenwurm große Carolina Corn Snake gekauft. Die hieß Noodles. Noodles wie Robert De Niro in
es Goodfellas. War in Amerika.
Es war in Amerika, genau. Und Noodles war eine sehr hektische Schlange, eine Würgeschlange. Sehr hektisch, sehr schön. Und ich bin zu der Zeit, wenn
eine
ich dann...
hektische Würgeschlange.
Ich war immer so hibbelig und so. Das war so eine nicht so ruhige. Und dann weiß ich noch, ich habe...
Das übrige rote Pulver wahrscheinlich vom...
Ja, das war ohne rote Pulver. Die war auf Mäusen. Aber die, okay. Aber und dann weiß ich noch, ich habe also musste irgendwie für einen Dreh weg und dann habe ich einem Freund, der Fotograf war, habe ich gesagt, kannst du auf die Schlange aufpassen? Kann ich sie dir geben? Und der musste dann aber auch weg und hat die Schlange seiner Mutter gegeben. Und so landete Noodles irgendwo bei Fürstenfeldbruck in einem großen Garten und ist also und die haben ein Ritual gehabt jeden Tag, die ist mit der Schlange raus und hat die Schlange in den Baum, in den Apfelbaum hochklettern lassen und hat dann unten gelesen am Baumstamm und der kam dann wieder runter auf ihre Schultern und dann sind sie wieder rein.
Die war absolut reptilaffin praktisch.
Genau. Und dann habe ich mir damals gedacht, weil ich auch echt viel unterwegs habe, vielleicht ist es für Noodles besser, wenn er bei ihr bleibt, weil die Frau hat total viel Zeit und hat ein Händchen dafür und so. Und dann ist also Noodles dort geblieben in Fürstenfeldbruck. Und ich habe dann aber doch irgendwann nochmal gedacht, ich will nochmal eine Schlange. Und dann habe ich mit Pythons angefangen, weil die so.
Eine Python?
Ja, aber
die sind ja riesengroß, oder?
Ja, gibt Unterschied. Ich hatte eine Königspython, also Tigerpython mit Größe. Aber eine Königspython ist überschaubar und. Ich finde das immer noch mit die faszinierendsten Tiere. Ich finde das.
Aber erklär mir das. Was ist der Reiz daran, eine Schlange zu haben? Also was hat dich dabei so erfüllt?
Ich habe dieses Terrarium, da war ein kleiner Brunnen drinnen und so Äste, wo die so klettern konnte. Und wenn die sich so langsam und ganz elegant bewegt hat, das hatte mich, also das hat so was für mich gehabt wie so eine Lavalampe anschauen. Es war so ganz langsam und ganz anmutig und. Und ich habe die auch ganz viel draußen gehabt. Ich bin ganz viel mit
Gassi gegangen.
Ja, Gassi gegangen, im Englischen Garten. Ich habe die im Hals gehabt und dann schmiegt die sich so an und das war damals, wir haben da ganz, ich habe ganz viel musiziert am Monopterus, waren immer die Trommler und dann Gitarristen und so und da war immer die Schlange dabei. Das weiß ich auch nicht, das hat sich halt so, das war so. Und der ist, der hieß Laokoon.
Wie hieß der?
Laokoon. Es war ein Priester, der die Trojaner vor dem trojanischen Pferd gewarnt hat und mit seinen beiden Söhnen ein Opfer am Strand bringen wollte und eine zweiköpfige Schlange ist erschienen und hat sie aufgefressen. Also die Reinkarnation, weiß ich nicht, man. Du merkst, das ist alleine eine Namensgebung und so. Das war andere Zeiten damals, da waren andere Dinge, die gezielt haben. Und der hatte irgendein Virus sich eingefangen und ist gestorben, als meine Platte rausgekommen ist, meine erste. Und da weiß ich noch, haben die in der Uniklinik, in der Tierklinik, haben sie gesagt, ob ich eine Obduktion will. Und ich weiß nicht mehr, das hat 150 Euro gekostet oder so. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht, aber ich möchte die Schlange haben und bin dann zu einem Sattler und habe mir einen Gürtel aus Laokoon machen lassen.
Okay.
Also so hatte Laokoon, war noch eine Zeit lang bei mir.
Okay. Andere Tiere haben dich nie interessiert, außer die Schlangen?
Hunde. Ich mag Hunde wahnsinnig gerne, aber es ist so, mit Hunde, also erstens wohne ich sehr, sehr zentral in der Stadt. Da ist zwar auch genug Grün an der Isar und so, aber das Gassigehen und so. Und ich weiß nicht, eigentlich würde ich am liebsten einen Hund. Hunde hatten wir immer, meine Familie, da gab es immer Hunde. Meine Schwester hat einen Hund.
Okay.
Ich mag Hunde sehr gerne. Ich bin froh, dass mein Sohn nicht irgendwie so sagt, er möchte gerne einen Hamster oder irgendwie. Es gibt ja auch diese dusseligen Haustiere, also so einen vermeintlich dusseligen Hamster ist natürlich auch süß, aber den hatte meine Schwester. Meine Schwester hat einen Hamster. Und der ist scheinbar die häufigste Todesursache beim Hamster, ist Darmausfall, was ich bis dahin auch nicht wusste. Und vor allem zieht der Hamster das hinter sich her durch diesen Streu und dann schaut das so aus, als hätte er einen Schnitzel im Schlepptau. Das also, ein Hamster weiß ich nicht. Also meine Schwester hat immer Mäuse aus der Katze Mäuse aus dem Maul gerissen, die wurden gesund gepäppelt und so. Wir hatten
lauter Schwester Sitzen. Hat die Mäuse und du hattest die Schlange.
Ja, später dann die Schlange, genau. Okay. Ich hatte auch zwei Mäuse, ich hatte, weiß nicht mehr, die hatten irgendwelche Julius und die hatten irgendwelche römischen Namen.
Ich glaube, du machst es nur wegen der Namensgebung.
Geschissen ohne Ende. Ja, vielleicht. Also insofern, nein, ich habe eine ganz große Spinne, die regelmäßig...
Eine Spinne?
Ja, ich liebe die. Also jetzt keine gekaufte Spinne, aber die ist halt da. Und jetzt habe ich gegoogelt, Spinnen können, also es gibt Spinnen, die können bis zu 3 Jahre alt werden. Und ich glaube, die kenne ich jetzt seit 3 Jahren. Und die mag ich echt. Freue mich total, wenn ich die sehe. Ist ein Riesenflatscher, der dann so an der Decke klebt über mein Bett.
Die hat auch einen Namen, oder?
Nee, die hat noch keinen Namen.
Okay.
Weil ich nicht weiß hundertprozentig, ob es immer die gleiche ist. Aber jetzt, wo du es sagst, mein Sohn hat neulich gesagt, die ist wieder da. Ja. Vielleicht müssen wir den Namen geben.
Ja? Ja.
Ja.
Jetzt ist es an der Zeit.
Aber nein, also sonst, ich mag Tiere total gerne, aber ich finde, Tiere muss man ja auch, also das braucht man auch eine Zeit, dafür muss man die Zeit nehmen, Verantwortung und auch, also... Auch die Unterbringung und so, das muss schon alles auch artgerecht sein. Und ich glaube, ich habe da mit meiner Historie, mit Clint Eastwood und meiner Schlange und so, also ich bin da auch kein Parade-Vorbild so für den sachgemäßen Umgang mit gewissen Tieren.
Naja, zumindest hast du Noodles sehr gut weitervermittelt.
Noodles, ja. Noodles ist gestorben vor, glaube ich, 4 Jahren. Der ist auch fast 20 Jahre alt geworden.
Das wundert mich nicht, weil die Frau scheint ja dafür geboren zu sein.
Wie gesagt, bei mir sind die nie so alt geworden. Kurze, intensive Zeiten.
Wir waren gerade in der MTV-Zeit gelandet oder so und dann hast du gedacht, jetzt mache ich wieder Schauspielerei oder was passierte dann?
Ja, das lief immer parallel. Also ich habe da schon gemerkt, dass ich nicht, also zwingendermaßen einen Beruf ausüben muss und den immer genau timen muss, sondern dass ich die Möglichkeit habe, Dinge zu tun, dass ich mich teilweise austoben kann und ausprobieren darf und so. Eben wie Moderation. Ich würde mich nie als Moderator bezeichnen. Ich habe das auch seitdem, ich habe 2 Formate gehabt und das ist fast 20 Jahre her oder 25 Jahre. Und seitdem nie mehr was moderiert. Und ich würde das auch gar nicht mehr machen wollen oder können so, weil ich jetzt mit knapp 50 müsste ich da viel seriöser rangehen und viel vorbereiteter vielleicht sein. Damals war das irgendwie lustig, wenn so ein junger, verpeilter Typ irgendeinen Quatsch redet und hier ist Jimi Hendrix für euch und so. Das war halt irgendwie, das hat in die Zeit gepasst. Aber also ich habe das nie so, das war nie so, dass ich mir da so bewusst gesagt habe, jetzt konzentriere ich mich darauf eine gewisse Zeit. Sondern beim Drehen ist es ja, das ist ja so, dass du halt auch Angebote brauchst. Und das ist dann eben, je nach Angebot hatte ich halt meine Lücken dann zwischendurch für andere Sachen. Und wenn ich eine schöne Sache drehen konnte, habe ich sie halt gedreht. Also das war je nachdem, was so zugeflogen ist.
Aber wie lief das ab? Also man kriegt es ja nicht einfach so, sondern man braucht ja tatsächlich jemanden, der einem sagt, du pass mal auf, da ist ein Casting, da wird eine Rolle gesucht oder so. Also wie war dann der Ablauf bei dir sozusagen, dass du dann praktisch auch an die Rollen kamst? Du hast natürlich schon ein bisschen eine Vita gehabt, eine Filmografie. Es war wahrscheinlich jetzt auch kein totaler Nachteil, den Namen zu tragen. Spekuliere ich jetzt einfach mal. Sicherlich nicht ausschlaggebend, aber das heißt, man kannte den Namen schon mal in einer gewissen Form. Aber trotz allem, welche Rollen hast du dann bekommen? Also wie war dein Weg dort?
Also erstmal habe ich ja vorher schon erzählt, habe mir eine Agentur gesucht, eben um das auszuprobieren, weil natürlich geht das nur mit Agentur. Also jemanden, der weiß, was für Projekte gerade gemacht werden, der ein Drehbuch bekommt, vielleicht für einen anderen Klienten oder so, und man sagt, aber das ist doch auch für ihn, wäre doch auch eine Rolle da. Also so ist das ja meistens. Das hat sich so, also durch die Agentur bin ich an die Anfragen oder die kamen halt dort, oder Casting-Einladungen und ich weiß nicht was. Und ja, das mit dem Namen, also ich hab das immer so gesagt, dass, also der Name die erste Tür leichter geöffnet hat, aber wahrscheinlich die Erwartungen hinter der ersten Tür größer waren, weil man sehen wollte, ist jetzt da auch ein bisschen was vererbt worden oder so, oder ist das einfach nur der Name? Insofern, das hat Vor- und Nachteile, aber so kam das. Und dann habe ich recht früh so schöne Sachen auch machen können. So einen Film gemacht, das war, glaube ich, meine erste Hauptrolle. Oder eine der ersten Hauptrollen, auch historisch, da hat der Paul Harrater, der Indien gemacht hat und so, und viele so Kultfilme, toller Regisseur, österreichischer. Und das war ein Film über einen Priester-Novizen im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, im späten, der sich in die Magd verliebt und die haben eine Affäre und sie wird schwanger und dann ist seine Priesterkarriere kaputt. Die Mutter, die so streng religiös ist, zerbricht daran. Und das war ein tolles, also ich habe so, das war Glück halt, Glück. Aber das gehört in dieser Branche schon auch dazu. Also ich glaube, es gibt da draußen ganz viele tolle Leute, die nie die Chance bekommen, wirklich zu zeigen, was sie können. Und dann gibt es ganz viele, von denen man sich vielleicht auch fragt, warum kriegt denn der jetzt die Chance, also das zu machen? Das hat was, das hat dann irgendwie auch was mit manchmal im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein oder weiß ich nicht. Also ich kann es dir nicht sagen. Also das ist was, also ich habe nie so wirklich, also so, dass ich irgendwo fast jemanden gestalkt hätte und sagt, ich muss diese Rolle haben. Ich habe da nie so, dazu kam es nie. Entweder habe ich sie bekommen oder halt nicht, aber ich habe also...
Du hast ja einige auch Comedies auch mitgespielt, habe ich gesehen oder so. Könnte mir gut vorstellen, dass dir das liegt.
Ja, also Comedy ist ja, sagt man ja mal, eigentlich fast schwerer, weil natürlich das Timing und so Geschichten also eine ganz andere Rolle nochmal spielen. Aber ich mag das sehr gerne, weil ich sehr gerne albern bin und ich habe mit Markus Rosenmüller ein paar Filme jetzt schon machen können, ein paar Produktionen, und der ist auch so ein, der hat auch so, also wir sind humortechnisch sehr ähnlich, und der lässt dann die Leine los und sagt, mach, und dann kann man eben so sich ausprobieren. Und manchmal schlägt man über die Stränge, dann macht man es nochmal, man macht weniger, aber das macht mir irrsinnig viel Spaß, ja.
Was war denn die größte Produktion bisher, an der du beteiligt warst? War das der Rudolf oder waren das andere Sachen?
Der Rudolf war, also ich weiß noch, die hatten ein Budget, es war ein Fernseh-Zweiteiler, 90 Minuten. Auf Englisch gedreht, weil da schon irgend so ein Deal mit Amerika war, dass der da im Pay-TV dann laufen kann. Und der war, glaube ich, über 10, also es war über 10 Millionen. Das war zur damaligen Zeit die teuerste österreichische Produktion fürs Fernsehen, glaube ich. Aber größte, also ich finde, ich habe gemerkt.
Mit Omar Sharif, glaube ich auch, glaube ich.
Oder? Omar Sharif, ja, mit dem habe ich.
Was war das für ein Typ?
Super. Also super mit einem großen, großen Aber, also zu mir. Omar Sharif hat in den 50er Jahren
Dr. Zhivago.
Oder 60er, ja? Dr. Zhivago, klar, ja. Da kennen die meisten, aber Omar Sharif hat auch Kronprinz Rudolf gespielt.
Ach Quatsch.
Es gibt einen Film, einen eher kitschigen Film, der heißt Meierling, mit Catherine Deneuve und ihm. Und er hat den auch gespielt. Und bei uns hat er den Hofmaler Kanon gespielt, der den Rudolf sehr beeinflusst hat in seiner Jugend in Prag. Und ich bei der ersten Begegnung, weil es hätte ja auch sein können, dass der einfach mir dauernd sagt, also ich habe es damals so gemacht, ich finde, das ja war ja besser, wir waren halt geschichtlich näher dran, und ich weiß, da hätte es auch immer vergleichen können. Und der hat mich bei unserer ersten Begegnung in den Arm genommen und links und rechts geküsst und hat gesagt, it's so wonderful that we meet. Und da wusste ich, okay, wow, also das, mit dem habe ich lustige Gespräche auch immer geführt in Drehpausen, wenn wir in der Kutsche saßen oder ich weiß nicht was, der dann auch wirklich lustige, da hat sich immer gefragt, also wenn man in der Kutsche ein Quickie haben wollte. Was das für ein Aufwand ist, die Frauen aus diesem Mieder rauszupuppeln. Und ich weiß nicht, was dazu. Und dann haben wir Backgammon gespielt, der war Backgammon-Profi auch teilweise. Aber ich habe ihn auch erlebt, wie er bei so Abendessen, wo dann die Redaktion oder ORF oder so eingeladen hat und dann war so große Tafel und hat irgendein Redakteur irgendwas gesagt und das hat ihn so geärgert und der ist so ausgeflippt, also so cholerisch geworden, auch so unangenehm und you're a stupid man und so und das war so,
also alle haben so,
ja, und alle haben so runtergeschaut auch und also die Seite hatte der auch und dann kurz nach unserem Dreh habe ich gelesen, gab es einen Prozess in Amerika, weil er beim Valet Parking, wenn die so das Auto in Amerika so, also er hat dann einem Typen seinen Autoschlüssel gegeben, das Auto gebracht und hat ihm dann einen 5-Euro-Schein oder so gegeben oder irgendeinen, also in einer anderen Währung als Dollar und daraufhin hat dieser Parkmensch gesagt, also damit kann er nichts anfangen und dann hat er ihn beschimpft und dann gesagt, you fucking Puerto Rican und der war gar kein Puerto Rican, I'm Mexican und ich weiß ja, da ist so eine Handmängel, also die haben gerangelt richtig und der ist gestolpert, der Typ, und der Oma hat ihm ins Gesicht getreten und wohl ein Auge ausgetreten. Also,
oh, wow.
Der eben Dr. Chivago oder Dr. Chicago, wie Harald Schmidt früher mal gesagt hat. Diese Ikone hatte auch so eine düstere Seite, aber zu mir war er rührend.
Ja. Okay.
Aber das war eine große Produktion, aber also ich habe auch in einigen so Kinofilmen, die auch schon groß waren. Ich habe 2-3 amerikanische Sachen machen dürfen, die dann immer gleich mit so einem ganzen Dorf anreisen. Also ich habe Anna Karenina gemacht, ich habe Hitler gedreht, mit Robert Carlyle als Hitler und Matthew Modine und Peter O'Toole, was auch toll war. Und so, also ich, aber ich, für mich hat jetzt, also das sozusagen das Budget eines Films ist jetzt nicht ausschlaggebend.
Weil ist ja klar.
Es gibt auch kleine Filme, wo du das Gefühl hast, das ist echt schön, was wir hier machen können oder ich weiß nicht, was fühlt sich gut an.
Sag mal, als du den, das täte mich interessieren bei diesem Rudolf, sorry, dass ich da drauf so rumreite. Natürlich, man muss ja unweigerlich an deine eigene Historie denken, an deine Familiengeschichte, dieses K und K, das da so durchschimmert. Ja.
Ich glaube, dass das auch dazu beigetragen hat, dass man mir die Rolle, da gab es ein Casting, aber ich habe natürlich also Voraussetzungen schon mitgebracht, weil man auch also gedacht hat, ich könnte vielleicht also mich auch eher in diese aristokratische Welt hinein oder die Hofetikette oder eben so. Und ich weiß noch, wie wir dann, da gab es irgendeine Szene, wo der Wilhelm den Robert Stadlober gespielt hat, also von Preußen, der ist nach Österreich gekommen mit Frau und ich weiß noch, und dann ging es darum, Handkuss vom Schloss geben. Und dann weiß ich noch, wie mein Großvater mir als kleinem Jungen immer gesagt hat, ein Kavalier küsst einer Dame nicht unter freiem Himmel die Hand. Und da war das so plötzlich so ein Thema. Ich sage, das kann ich machen. Aber mein Großvater hat immer gesagt, was, wieso? Und dann wird das so rausgefunden. Und ich sage, dann lassen wir das jetzt weg. Und so, also ich, zumindest habe ich ein bisschen...
bisschen das, Input geliefert.
Naja, ob das dann am Ende des Tages entscheidend war oder nicht. Aber ich mittlerweile sind ja so ein paar Sachen auch verfilmt. Es gibt eine Sissi-Serie, glaube ich, und so. Es gibt so ein paar so... Und manchmal entdecke ich so, wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendein junger, talentierter Schauspieler aus Kreuzberg oder so. Und der ist jetzt so... Der spielt den Baron so und so oder den Grafen, den Fürsten so und so. Und da merkst du an der Art, wie die gehen und an dem, also das ist einfach dann modern und so. Also es ist schon historisch teilweise was anderes vielleicht. Und vielleicht habe ich das in den Augen der Macher eher mitgebracht. Ob das dann so war, weiß ich auch nicht. Aber
lustig. Aber irgendwie total passend. Also es ist das Komische, man verbindet dich damit schon irgendwo. Und sagt sich so, ja, das ist doch klar, das muss der spielen. Das ist sogar so, was lustig, weil du ja ein ganz anderer Typ bist. Du bist ja das Gegenteil von so steif und so kompliziert oder sowas. Aber
der galt als für seine Zeit als eher rebellisch. Und vielleicht hat das auch, das war so kurz nach meiner MTV-Zeit, vielleicht hat das, weiß ich nicht, noch eine Rolle gespielt, das kann ich nicht sagen. Aber es gab auch, also zum Thema Überlappungen, was ich vorher schon erzählt habe mit den Münzen, also der Kronprinz Rudolf, Thronfolger Franz Ferdinand, der in Sarajevo erschossen wurde, seine Frau war eine Urgroßtante von mir. Also es gab sogar eine Verwandtschaft zum österreichischen Kaiserhaus und
ja, die sind ja
und
alle
das hat vielleicht dann auch, das ist genauso wie ich beim Pumuckl, beim Rosi, habe ich zum Rosi gesagt, pass mal auf, der Hans Klarin war mein Patenonkel, also die Stimme vom Pumuckl, Und wenn ich da nicht mitspiele beim Pumuckl, dann rede ich mit dir nie wieder ein Wort. Und dann habe ich den Polizisten in der Serie gespielt. Also manchmal kann man auch mit so Blödargumenten zumindest argumentieren. Und manchmal erreicht man damit was. Aber es ist, glaube ich, nicht am Ende des Tages komplett ausschlaggebend gewesen.
Wer waren denn die Menschen, würdest du sagen, die dich schon ein bisschen geprägt haben in deinem Leben?
Also mittlerweile, ich bin mittlerweile, wir sind wahnsinnig eng als Familie so. Und mein Vater hat schon einen ziemlich gewaltigen Einfluss so. Weil wir sind sehr eng und wir reden über sehr viel. Und er halt wirklich, also viel gesehen hat, viel Erfahrung hat, sehr gebildet ist, sehr gescheit ist. Und das hat sich so irgendwann, wenn du so rauswächst aus diesem Vater-Sohn-Ding und wo es nicht mehr um Pädagogik geht, sondern halt, dann ist es ja im Idealfall, hat man eine Freundschaft mit seinen Eltern und ist halt einfach eng. Und das ist bei uns so. Also mein Vater hat schon großen Input in meinem Leben so gehabt. Meine Mutter natürlich auch, auf andere Art, aber auch sehr dominant. Und du meinst jetzt beruflich oder privat?
Ja, insgesamt.
Also
es gibt ja immer wieder so Figuren, die einen prägen. Manchmal hat man auch Freundschaften, wo man sagt, das ist wirklich so eine Figur einfach, die für mich so bedeutend ist und die manchmal dann auch einen unbewussten Einfluss auf einen hat, wo man sich in die eine oder in die andere Richtung bewegt.
Mhm. Ja, also ich hab enge Freunde und ich kann mit denen auch über alles reden und freue mich auch über Meinungen und Ratschläge und so. Und ja, manchmal nimmt man was an und dann, in dem Fall ist das dann eine Person, die viel Einfluss auf mich hat. Aber ich kann jetzt nicht so die eine spezielle Person nennen.
Was waren denn deine größten Fehler, die du bisher gemacht hast, wo du sagst, also das war echt? Weil Fehler sind ja das, aus wo man sich am besten draus entwickelt.
Ja, weiß ich nicht. Also grundsätzlich bin ich ein Mensch, der schnell abhakt. Also ich sehe wenig Sinn darin, immer nur zurückzuschauen und zu überlegen, was hätte man eigentlich besser machen können. Und ich habe viele Fehler gemacht und ich bin schon ein sehr bequemer Mensch. Also es gibt so Leute, die sprühen viel mehr vor Ehrgeiz und ich weiß nicht was, so Tatendrang, und das finde ich bewundernswert. Aber ist halt so jetzt. Und also ich kann dir keinen konkreten Fehler sagen, so ein Gespräch, das schiefgelaufen wäre oder so. Manchmal bin ich auch zu impulsiv.
Oder eine Entscheidung, die du vielleicht im Nachhinein anders fällen würdest.
Ja, also es gibt so Jugendsünden, die mich im Fernsehen verfolgen. Ich will jetzt gar nicht den Namen nennen, weil das immer noch, also die gibt's alle noch, die Kollegen und so, deshalb ist es, aber das war damals etwas, da hat meine erste Agentur zu mir gesagt, das kann man ruhig machen, der Regisseur ist nett und das versendet sich. Das weiß ich noch. Ich damals gesagt, okay, das sind aber komische Argumente. Also nett ist ja auch, du wirst ja nicht hören, dass der nett ist. Also ist schön, aber du wirst ja auch hören, dass er gut ist. Und was heißt, das versendet sich? Das heißt, das ist also eigentlich Quatsch. Und das war's dann auch. Und das wird wirklich am häufigsten von allem, was ich früher gemacht habe, wiederholt. Permanent auf irgendwelchen regionalen Sendern.
Also was denn?
Das heißt, die zwei am großen See.
Okay.
Und ist Käse. Und ich spiele einen Koch und das ist alles so albern. Also und das wird permanent wiederholt. Und jedes Mal, wenn ich so sehe, ich krieg so einen, ich habe es mit meinem Vater auch, wir haben uns das eingerichtet, so ein, wenn was läuft, kriegt man so eine E-Mail, eine Benachrichtigung. Und das ist das Häufigste, was ich sage. Es läuft wieder irgendwo, Gott sei Dank, ich freue mich immer, wenn es irgendwie heißt, um 4.25 Uhr auf SWR3 und denkst, puh, da schaut hoffentlich keiner so, aber es, das kommt am häufigsten. Und da denke ich mir, jedes Mal eigentlich, da hätte ich damals einfach sagen sollen, nee.
Ist das einfach so eine Kackrolle oder warum? Was stört dich daran so?
Naja, weil wenn etwas, also wenn man, ich mache mittlerweile, ich weiß gar nicht, über 50 Produktionen oder so gemacht und da sind wirklich schöne Sachen dabei gewesen, auf die ich stolz bin. Die werden aber nicht oft wiederholt oder so. Und man denkt dann halt so, warum denn ausgerechnet das? Also ich kann damit absolut leben und ich kenne also ganz viele Kollegen, die in ihren jungen Jahren Sachen gemacht haben, die sie heute nicht mehr machen würden oder auf die sie nicht stolz sind. Insofern, das ist jetzt nicht zum Thema Fehler oder so, das ist nichts, wo ich sage, oh Gott, ich wünschte, ich könnte das rückgängig machen.
Okay, also es ist keine dramatisch
schlechte. Wenn überhaupt, weil ich habe sonst keine, also weiß ich bin immer so, ich habe immer es irgendwie geschafft, so ich selbst, ich musste mich nie verbiegen groß. Mhm. Für Jobs oder für Arbeit. Und glaube ich, bin mir auch immer sehr treu geblieben. Und insofern macht man Erfahrungen, die man halt dann abhaken kann und sagen kann, das habe ich gemacht, das brauche ich nicht unbedingt nochmal. Aber deshalb ist es nicht so, dass ich es komplett bereue oder sage, ich wünschte, ich könnte das rückgängig machen.
Ja, ist doch auch am besten, oder? Wenn man sagt, ich bereue nichts, ich habe so gemacht, wie ich es gemacht habe.
Naja, vor allem, es ist ja immer dann, also man weiß ja auch nicht, ob es dann anders besser gelaufen wäre oder was dann passiert wäre. Das ist ja so hypothetisch, dass man, ja, also ich wie gesagt, ich habe immer wieder so in gewissen Momenten dann zu Leuten, das habe ich mir ganz früh auch mit meiner Platte, das weiß ich noch, weil so, der Plattendeal ist, ich habe die selber produziert und dann haben wir bei Harald Schmidt gespielt mit Band, ein Lied davon, und der hat dann die selbstgebrannte CD in die Kamera gehalten und gesagt, ab runter im Handel oder so. Ich gesagt, nee, das ist ja noch selbst gebrannt. Wir haben noch keine Plattenfirma und die können sich jetzt gern bei uns bewerben. Und dann hat Sony BMG sich gemeldet und so. Und ich habe davor aber auch schon bei zwei, drei...
Also du hattest erst die Promotion und dann die CD, genau, sozusagen.
Und ich hatte davor schon mit zwei, drei Plattenfirmen gesprochen, und weil ich niemanden hatte, der mich vertreten hat, bin ich da immer als sozusagen Interpret und Songwriter und so Produzent, saß ich dann vor A&Rs, die mir irgendwas über meine Musik gesagt haben. Und da habe ich ganz früh gemerkt, wenn einer sagt, also das sehen wir nicht so und das ist noch nicht so ausgearbeitet, dann war mein natürlicher Schutzreflex immer zu sagen, der Typ ist halt eine Pfeife, der ist halt zu blöd, das zu verstehen, geh ich woanders hin. Und so habe ich immer so einen Panzer, also deshalb habe ich nie das Gefühl gehabt, das war jetzt falsch oder das hätte ich so machen müssen, sondern irgendwie hat sich immer viel ergeben in meinem Leben und ich hatte viel Glück. Und das ist irgendwie schön, dass man so unbedacht irgendwie so, ich gehe jetzt mal links und schwuppdiwupp steht da und sagt, hey, lass mal was machen. Also das hat sich immer so ergeben. Ich bin da.
Du hast dich vom Leben ein bisschen treiben lassen.
Ja, mache ich immer noch. Also ich finde das schön. Ich, wie gesagt, ich bewundere Menschen, die so einen festen Timetable haben und Termine und so. Und ich lasse mich gerne mal so floaten. Und wenn ich keine Lust habe, wenn ich aufwache, könnte ich entweder Musik machen. Ich könnte eine Idee aufnehmen oder an einer Idee weiterarbeiten. Ich könnte schreiben. Oder ich spiele Gitarre. Oder ich fahre Motorrad. Oder ich lese einfach nur. Es gibt Tage, da bin ich am Abend, merke ich, das habe ich heute, glaube ich, 6 Stunden gelesen. Aber ich bin mit dem Roman fast durch. Oder ich weiß nicht, so. Und das ist aber dann auch ein guter Tag. Also ich lasse mittlerweile, ich habe nicht mehr da muss noch mal und jetzt muss ich mal richtig Gas geben. Ich bin total zufrieden, so wie alles gerade ist.
So wirkst du auch. Aber sag mal, etwas muss ich natürlich noch ansprechen, das habe ich ganz vergessen. Oh. Nämlich das, was du eingangs gesagt hast. Du bist Kinderbuchautor. Wie kam es denn dazu?
Naja, also eigentlich auch über die Musik letzten Endes. Ich habe, das war völlig klar, dass ich mit meinem Sohn viel musiziere. Das haben wir ganz früh angefangen. Und der war mit, weiß ich nicht, 2 oder so 3, haben wir so ein Spiel gehabt, das hieß Kleiner Tiger. Und ich habe immer Lieder gespielt, das war so eine Art Blues. Und habe gesungen, was der kleine Tiger macht. Und der kleine Tiger klettert auf den Baum. Und so, und dann, oh, da sieht er eine Antilope. Oder irgendein Tier ist da. Das war immer so, und der springt runter und er faucht. Und dann ist mein Sohn immer so auf dieser Couch rumgeklettert. Und so ging das los, dass wir musiziert haben. Und dann habe ich irgendwann mal zum Spaß ein Schlaflied. Also, weil wir haben dann so, es war immer die, der hat ganz früh schon Playlisten gehabt. Also das war noch die Zeit, als man eine Playlist hatte. Ich hatte bei wie heißt das, iTunes, eine Playlist gemacht für ihn. Das war alter Jazz zum Einschlafen, alten Soul, so 60er Jahre Soul, Aretha Franklin und so ruhig, aber ruhige Sachen. Und hatte mal ganz viel von Chili Gonzalez, die Piano, Solo 1 und Solo 2 gehört, die ich irrsinnig schön finde. Und dann habe ich mir gedacht, ich müsste eigentlich doch, ich kann da drüben aufnehmen bei mir, ich müsste ihm Lieder schreiben. Und dann ist das erste also Kinderschlaflied so entstanden. Und dann habe ich da richtig Spaß dran gehabt, weil das für mich auch, also das war wieder ein kreativer Prozess. Ich habe mich weiter probieren dürfen in Aufnahmetechniken und so, weil ob du ein Kinderlied aufnimmst oder ein Rocklied für Erwachsene, ist auch schon egal. Gleicher Aufwand oder gleiche Arbeit, gleicher Vorgang. Und dann war plötzlich so eine, hatte ich so 6, 7 Songs zusammen. Und das war dann eine Playlist. Und die hat er dann, wenn ich nicht da war, um ihn ins Bett zu bringen oder ihm vorzulesen, was ja immer so ein Ritual war, dann habe ich ihn in Schlaf singen können.
Weißt du noch Titel davon?
Ja, die sind alle mittlerweile alles veröffentlicht. Also so ging das los, weil das war.
Ich meine von den Songs oder so, was, wie der erste Song hieß.
Der erste Song hieß Der coolste Typ.
Der coolste Typ.
Genau, das war er. Und das war so über seine die ersten Zeit. Und dann oh, kam schön. Der Bauernhof geht schlafen. Kleiner Tiger, müder Krieger. Mhm. Und auch der Sternenmann. Und das war auch ein Schlaflied, das ist mir so gekommen irgendwie, dass da oben, man kennt den Mondmann, man kennt also sämtliche Leute, die da oben so angesiedelt sind in Kindergeschichten. Und ich weiß nicht, aber es gab keinen Sternenmann. Und ich dachte, bingo, der ist es. Und hab an einem Abend aus Langeweile, und das propagiere ich auch immer bei meinen Lesungen, ich mache viel so Kinderbuchlesungen, und ich rate den Kindern und den Eltern auch immer, lasst Langeweile zu. Das ist heute mit diesen scheiß Handys. Also sobald du Leerlauf hast, schaust du, was ist denn sonst so los? Was machen denn die anderen gerade? Oder ich weiß nicht was. Oder habe ich eine Mail bekommen? Einfach mal Kindern sagen, setz dich hin in dein Zimmer. Und irgendwann macht's bing, weil der ist langweilig, dem Kind ist langweilig. Und dann sagt's, dann spiele ich halt jetzt das oder macht irgendwas. Und dann entstehen so tolle Sachen. Und das ist bei mir mit Kreativität auch so. Wenn ich mich immer beschäftige mit irgendwas, habe ich keinen Leerlauf. Wenn ich Leerlauf im Kopf habe, dann merke ich so, wie es plötzlich so in irgendeine Richtung driften kann. Und dann entsteht und denke mir, oh, das ist gut. Dann muss ich schnell aufschreiben und dann fängt sowas an. Das führt nicht immer zum Ziel, aber das so entsteht das. Und beim Sternenmann, da hat mein Sohn in seinem Zimmer auf seiner Box das gehört und ich habe es im Wohnzimmer auch laufen gehabt. Dann habe ich damals noch ohne Laptop auf meinem iPad eine Geschichte dazu in 15 Minuten runtergetippt. Mhm. Ohne zu stoppen. Die war einfach dieses rausgeplumpst so. Und dann dachte ich mir, ich drucke die aus auf Papier, dann tackere ich sie auf der Seite und dann gebe ich sie ihm und sage, ich habe ein Buch für dich gemacht. Das war der Gedanke ursprünglich. Und dann hat am nächsten Tag habe ich das einer Freundin erzählt, die in so einer Agentur gearbeitet hat, die so Kochbücher gemacht haben, Backbücher oder so, und hat die gesagt, da kommt unser wir haben da so einen Typen, der ist der Kontaktmann zu den Verlagen und so, vielleicht kann ich einmal fragen, ob der vielleicht schickt mir das doch mal. Das habe ich zum Spaß gemacht und der hat am nächsten Tag bei dem Verlag, wo ich dann im Endeffekt gelandet bin, ein Vorstellungsgespräch oder ein Gespräch gehabt und ich habe also 2-3 Tage später das Angebot von dem Verlag bekommen, dass die das Buch herausbringen wollen.
Fantastisch.
Und so kam das. Und dann, also völlig ungeplant, mit ganz süßen Illustrationen, das ist eine spanische Illustratorin und mittlerweile, also den ersten Band gibt es, glaube ich, in 7 Sprachen, das ist auf Taiwanesisch, Koreanisch, Rumänisch, Italienisch, Französisch, also das so, es gibt eine Toni-Figur dazu, da sind auch die ganzen Schlaflieder drauf. Es gibt Hörspiele auch, wo auch die Schlaflieder hinten noch dran sind an der Geschichte. Und so ist das gekommen. Dann hat mich der Verlag gefragt, ob ich denn nochmal ein Buch schreibe. Ich sagte, auf gar keinen Fall, das war ja nie geplant. Also, das war's jetzt. Und dann hatte ich doch eine Idee, hab die wieder so schnell runtergetippt, hab sie ihnen geschickt und gesagt, super, machen wir. Und das war dann der Sternmann und die furchtlose Prinzessin Luna. Und da konnte ich dann schon meinem Sohn, da war der 5 oder 4, 5, da hat er dann gesagt, die Prinzessin soll rote Haare haben und eine Brille. Weil er mag Mädchen mit Brille. Beim Kindergarten. Ich sage, okay. Und das habe ich alles dann so umgesetzt. Und das war ich so stolz, weil wird überhaupt Kindern heute nichts mehr zugemutet. Und ich habe ihm aber gesagt, du triff die Entscheidung. Und er hat gesehen, seine Entscheidung ist dann ein halbes Jahr später in einem fertigen Buch zu sehen. Und fühlt sich damit ernst genommen und wertgeschätzt und so.
Und er hat etwas erschaffen.
Ja. Und so ist das entstanden. Und dann kam die Lockdown, dann kam Corona. Und dann saßen wir da und dann habe ich ihm gesagt, ja, eigentlich könnten wir jetzt die Zeit nutzen. Hast du noch eine Idee für eine Geschichte? Und dann hat der mit 5 da also wirklich ungefiltert Sachen rausgehauen. Die waren so, ich habe alles mitgeschnitten am Handy und habe das immer moderiert und gesagt, ja, das ist gut, aber sie waren doch davor da. Wie sind sie denn dann da hingekommen? Das ist doch ganz einfach und hat mir das immer so erklärt. Und das ist alles auch da drinnen. Und deshalb habe ich ihn dann zu meinem Co-Autoren gemacht. Er heißt, um wieder auf den Namen zu kommen, Romedio von Stein. Das hat er sich selber ausgedacht. Stein von Hohenstein und Romedio und hat so einen Bart, also man erkennt ihn auch gar nicht. Und ich habe eine Vita für ihn entwickelt, er ist Ornithologe und der kümmert sich um die Eislerche am Nordpol und hat aber Jazzalben aufgenommen, in den 60er mit Dizzy Gillespie und Count Basie und hat ein Angebot als Redenschreibender von Nixon abgelehnt und war dann in der
Ich lade ihn Vietnam. Sofort ein hier.
Super Bio und der ist auch untergetaucht, aber ich, also, und dann haben wir das halt zusammen gemacht. Und dann hatten wir die Gelegenheit, mein kleines Tonstudio zu benutzen. Dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen jetzt Hörbücher dazu. Und so ist das irgendwie entstanden. Also das war so ein wirklich, ich bin da ist nicht stolz drauf, weil es ist ein Vater-Sohn-Projekt so dadurch geworden. Und jetzt gerade haben wir letztes Jahr Drehbuchförderung bekommen. Also jetzt versuchen wir das als Kinofilm noch zu machen. Und das wäre die Krönung. Und ich habe dadurch festgestellt, dass mir Schreiben sehr viel Spaß macht.
Als Animationsfilm oder als mit
das war erst, ich wollte es als Regiedebüt erst mit Schauspielern machen und mit so ganz alten Effekten und so einfachen Effekten, die man früher benutzt hat, eben wenig Technik und digital.
Stopptrick und so. Mhm.
Und dann haben wir gemerkt, dass das, also das ist schwierig und aufwendig und da muss man viel mit Modellen arbeiten. Und jetzt ist es gerade als Animation, zumindest klopfen wir da Firmen ab und so. Das ist auch, die haben einen riesen Vorlauf und das sind, diese Filme sind nochmal sehr viel teurer, kannst die aber weltweit vermarkten. Und man muss im Vorfeld alles genau festlegen, weil natürlich programmiert pro, weiß ich nicht, Sekunde irgendwie ein 10-köpfiges Team da eine Woche oder ich weiß, also das weiß ich noch. Also das ist, das passiert so gerade mit einer Produzentin, mit der ich schon lange auch andere Sachen gemacht habe und die da auch Spaß dran hat. Und schauen wir mal. Aber das Schreiben an sich ist geblieben und ich schreibe seitdem weiter. Und jetzt schreibe ich gerade bin an einem Piratenabenteuer auf Seite, weiß nicht, fast 400 schon, aber ich glaube, ich bin in der Mitte der Geschichte. Also es wird was Dickeres. Und lass mich da so treiben. Und ich finde das total schön. Und versuche mit meinem Sohn mitzuwachsen, der aus diesem Sternmann-Kosmos, der nie so angelegt war, so langfristig, natürlich schon längst rausgewachsen ist.
Also jetzt ist praktisch eher ein Jugendbuch, was du schreibst?
Ja, ja. Es ist also irgendwo zwischen Moby Dick, Robinson Crusoe, die Schatzinsel und der Graf von Monte Cristo, so ein bisschen.
Du hast doch immer alle reingepackt.
Ja, ich finde, also gut klauen ist nie verkehrt. und das aber so gepaart mit einer Idee, die hatte ich mal, als ich mit meinem Patenkind und meinem Sohn und seinem Partner, also dem Partner von meinem, also dem hier, der Freund aus der dritten Klasse noch, wir mal zelten waren in Österreich, sind wir so wild Camping gewesen und mit den Kindern, dann haben wir Lagerfeuer gemacht natürlich und Marshmallows gegrillt und so überhaupt gegrillt. Und dann hab ich mir gedacht, jetzt muss man eigentlich so eine Lagerfeuergeschichte erzählen. Und da kam mir spontan die Geschichte vom einäugigen Joe, einem Piraten, der also jemandem in den Flammen erschienen ist. Und das ist auch die Geschichte. Das ist also ein Junge mit von einem sadistischen Kapitän, der auf der Jagd ist nach diesem Piraten auf einer Insel ausgesetzt, weil er fälschlicherweise des Mordes bezichtigt wird und lernt dort den einäugigen Joe kennen, der ihm erscheint im Feuer und der den größten Schatz aller Piraten versteckt hat und sagt, ich mach dich unendlich reich, wenn du meinen Tod rächst. Das Schreiben ist einfach echt also zu was ganz Schönem für mich geworden, weil das so eine völlige Unabhängigkeit mit sich bringt, die ich beim Drehen natürlich nicht habe. Beim Drehen bin ich angewiesen auf ein Drehbuch, ein gutes, einen Regisseur, einen Produzenten. Das muss irgendwie alles stimmen, gute Kollegen. Und beim Schreiben bin ich das. Und beim Schreiben brauche ich nur einen Computer und ich kann schreiben, wo ich will. Also ich habe den Roman dann den ersten runtergeschrieben in Thailand, auf einer ganz kleinen Insel, in so einem ganz spartanischen Retreat oder weiß ich, wie man das dann nennt. Das waren Holzbaracken also der Boden war unten, die Dielen waren so breit, dass du hast den Sand gesehen, es war leicht aufgebockt. Es hatte keine Fenster, es war nur ein Vorhang, so keine Fenster. Und das war ganz urig alles. 30 Meter vom Strand, es waren 6 Hütten, ich war der einzige Gast dort. 50 Meter weiter haben 3 so ganz, ganz dicke, gemütliche, lustige Thai-Mamas Massagestand am Strand gehabt. Und da habe ich mich immer, also habe ich mir den Rücken kneten lassen und dann bin ich nackt ins Meer und dann habe ich zum Schreiben auf meine Veranda in die Hängematte und habe da getippt.
Klingt jetzt auch nicht ganz unangenehm, weil
davon. Nee, und das finde ich so, das fand ich so. Ich kann mir natürlich, ich habe mir Zigarillos gekauft im Duty Free, weil ich wollte so à la Hemingway. Ich habe einen ganz billigen thailändischen Brandy gefunden in einem einzigen Laden auf der Insel. Und habe also Brandy gesoffen, morgens schon, und habe Zigarillos geraucht und kam mir vor wie Hemingway, als ich über die Sterne geschrieben habe und den Sternenmann.
2026, gibt es Dinge, von denen du erzählen kannst, dass die nächstes Jahr passieren in deinem Leben oder im 2026? Gibt es Projekte, die du ankündigen kannst?
Also Sachen, die ich dieses Jahr gedreht habe, ja, also die Sachen, die ich... 26 müssen, ja, es laufen ein paar Filme vom letzten Jahr, die ich letztes Jahr gemacht habe. Und ansonsten, nein, also ich habe jetzt keinen so ein Banger, ich sag, also, und im Juni, da, nee, aber.
Kann ja passieren.
Aber ich bin, also wie gesagt, das Schöne ist, dass ich selber auch nicht, ich weiß manchmal gar nicht, was da so nächsten Monat so ist, weil ich dann, entweder bin ich plötzlich voll im Tunnel und schreibe. Oder schreiben ist gerade gar nicht interessant und ich habe wieder mehr Spaß am Musik machen. Ich möchte gerne 2026 ins Tonstudio gehen und eine zweite Platte aufnehmen. Auch wenn ich nicht genau weiß, warum, weil Musik leider durch Medien, die Musik einfach verramschen und pauschalisieren und für 9,99 € im Monat zugänglich machen, so für eine Flatrate. Also Künstler werden nicht mehr wahnsinnig. Also als Musiker heutzutage nochmal durchstarten, ich krieg bei manchen so Streamingdiensten 0,001 Cent pro Klick. Also kannst du dir ausrechnen, wie viele Leute erstmal was anhören müssen, bevor ich mir davon Eis kaufen kann oder so. Und deshalb muss man Musik, ich mache Musik für mich, ich mache das zum Spaß, aber ich habe so viele Songs, die ich gerne mal in einem Profi, in einem guten Studio bei Freunden aufnehmen möchte.
Möchtest du gerne mal wieder auftreten?
Ja, ja, eigentlich ja. Ja, weil mein Sohn also das noch nie gesehen hat. Mhm. Und ich das lustig fände mal. Aber es ist jetzt wirklich so, dass wir mit der letzten Band, die sich nie offiziell aufgelöst hat, aber eben, also glaube ich, 10 Jahre jetzt mindestens nicht gespielt. Und irgendwie hat sich dann, also durch diese Kinderbücher und die Lesungen, war zumindest wieder so ein bisschen Gig-Atmosphäre da, weil die Gitarre auf der Bühne steht und ich mal spontan was spiele oder die Schlaflieder spiele oder so. Also ich mache wieder Musik auf einer Bühne auch, aber mal so richtig wieder ein Konzert mit Band. Wir hatten ja, die waren 13 Mann, also es war mit Bläsersatz und Background-Sängerinnen wenn schon volle Kanne, voll Lotte. Also so wie ich diese ganzen halt, ich höre so viel Funk und diese alten Bläsersätze. Also badababam, wenn so ein Bläsersatz ganz tight, so Akzente, einem wie eine Ohrfeige um die Ohren haut, das liebe ich. Und das wollte ich wollte Bläser haben und ich wollte einen Percussionisten haben, weil das immer alles nochmal ein bisschen grooviger macht, wenn einer im Hintergrund noch einen Kongas oder so. Also vielleicht kommt das ja nochmal, weiß ich nicht.
Sag mal, das hätte mich interessieren, als Papa, dein Junge ist jetzt auch ein Teenager in einer Zeit, die irgendwie total crazy ist, also um es mal vorsichtig auszudrücken. Man hat das Gefühl, die Welt ist irgendwie aus den Angeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Naja, klar.
Ich sitze teilweise mit offenem Mund vorm Bildschirm und denke mir, ach, das ist jetzt passiert. Ach, das kommt jetzt noch. Und das passt. Also, es kommt ja fast vor wie ein Film. Also gar nicht mehr wie Wirklichkeit, sondern wie ein Film. Und was ich ganz bedrückend empfinde, dass die Stimmung so mies ist dann. Dass viele Leute das runterzieht. So kommt es mir schon vor. Und gleichzeitig so aggressive Kräfte so mächtig geworden sind, um es mal so auszudrücken. Du hast vorhin gesagt, ich möchte einfach, dass mein Junge ein guter Mensch ist, was mir sehr gut gefallen hat, weil sowas Ähnliches habe ich mir auch mal vorgestellt bei meiner Tochter. Was machst du da? Also wie gehst du mit ihm da um und wie gehst du selbst damit um, mit dieser weirden Zeit?
Also mit ihm, ehrlich gesagt, der ist 12, der ist also noch nicht so, das politische Interesse ist eher, also er mag gerne die Heute-Show schauen zum Beispiel mit mir. Und dann muss ich ihm aber immer, da müssen wir kurz stoppen, da muss ich den Gag erklären oder so, muss sagen, pass auf, das ist gerade so und so und die hatten gerade eine Debatte und dann kam das noch so aus und deshalb bezieht er sich jetzt darauf. So, okay. Also,
nett.
Aber er ist noch nicht, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt meinem 12-jährigen Sohn sagen soll, dass also auf der ganzen Welt absurderweise ein Rechtsruck stattfindet oder ich weiß nicht was.
Aber Werte vermitteln irgendwo.
Ja, aber die Werte sind ja etwas, die also losgelöst aus der Zeit. Also mein Sohn ist ein wahnsinnig empathischer Kerl und mir sagen auch immer, schreiben dann Eltern so auch von Schulfreunden oder ich weiß nicht was, dass er der Einzige ist, der irgendwie an den Todestag vom Großvater nachgedacht hat und seinen Kumpel umarmt hat und so, da bin ich mal ganz gerührt. Also gutes Benehmen, Menschen offen und ehrlich und höflich entgegentreten und so, weil ich tue mich ehrlich gesagt auch schwer, wie du sagst. Also man wird auch so taub von diesem ganzen Wahnsinn und gleichzeitig tue ich mich wirklich schwer, Hoffnung zu finden, weil ich nicht genau weiß, wo der edle Ritter herkommen soll, der also das alles wieder gerade bügelt, ausbügelt oder zurückdreht. Und deshalb, also vielleicht will man, dass seine Kinder so einfach gute Menschen werden, aber insgeheim gehe ich natürlich jetzt langsam schon davon aus, auch mit dieser dämlichen KI, die ich auch eigentlich nicht brauche, dass mein Sohn ich sehe ihn dann eher so in der Rolle von John Connor, also Terminator-mäßig, weißt du? Also der muss einfach, der muss alles drauf haben, der muss die Menschheit retten. Nee, also es ist, ich weiß, also viele Sachen sind noch kein Thema bei uns so.
Okay.
Am Esstisch. Und ich, also
was würdest du dir denn trotzdem wünschen? Also gar nicht nur fürs kommende Jahr oder so, weil du jetzt gerade sagst, oh, so viele sind so runtergezogen. du sagen könntest, was würdest du gerne ändern, wo du sagst, das wäre einfach gut?
Also, wie du sagst, also es ist ja auch, also durch Social Media und so Sachen, das ist ja der Ton ist auch härter geworden und die Diskussionskultur ist so abgestorben. Und das würde ich, glaube, das wäre ein erster wichtiger Schritt, dass wir wieder uns zuhören mehr, dass man auch sagen kann, okay, in dem Punkt denkst du so, ich sehe es anders, aber trotzdem sind wir befreundet, weil uns verbinden schon 20 Jahre oder ich weiß nicht was, oder so, oder lass uns über was anderes reden, wo wir einer Meinung sind. Das versuche ich immer mehr im Freundeskreis. Wenn ich merke, da sind wirklich so Differenzen, wo du sagst, so tickst du und was? Oder wenn plötzlich jemand sagt, also ich glaube, ich will jetzt die AfD, und sagst, spinnst du? Also wo man dann so redet und dann, also man muss sich wieder, wir müssen uns zuhören, wir müssen irgendwie Meinungen anderer auch aushalten können, glaube ich, und ein Miteinander. Und also ich meine, es ist auch so absurd, was wir gerade, was für Geldmengen gerade verballert werden, weil wir jetzt wieder Krieg machen müssen oder uns verteidigen müssen. Und ich weiß nicht was, wir waren da schon so viel weiter. Im Moment, es fühlt sich so frustrierend an, weil Dinge wieder so zurückgeschraubt wurden, die schon so in der Entwicklung schon so weit waren, wo wir sagen, klar, Krieg ist bescheuert. Welcher Idiot fängt denn heute einen Krieg an noch? Und warum? So, und da waren wir ja. Wir waren ja wirklich, unsere Generation ist ja völlig frei so von Kriegen und dem ganzen. Also das sind schon alles Dinge, die machen mir zu schaffen, aber sie finden noch nicht so gemeinsam statt. Musterung, hat er neulich gesagt, ob er auch zur Musterung muss. Und dann habe ich ihm erzählt, wie ich ausgemustert wurde und dass er sich erstmal keinen Kopf machen muss.
Findest du das gut, wenn die jungen Menschen zumindest mal ein freiwilliges soziales Jahr machen würden? Ich finde das so ein bisschen indifferent.
Das finde ich ganz gut.
Ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, aber du hast ja auch erzählt, wie du dadurch, dass du rausgekommen bist, die Welt und auch andere Seiten des Lebens vielleicht kennengelernt hast. Und ich glaube, das ist ein Effekt auch dabei, dass man sieht, es besteht eben nicht nur aus Schule, das Leben, sondern eben auch aus anderen Menschen, anderen Alters oder aus unterschiedlichen Gruppen, die man auf diesem Weg vielleicht auch mal kennenlernt.
Ja, ich finde das eigentlich eine tolle Sache. Also ich meine, das ist ja auch letzten Endes, wenn die Wehrpflicht wieder so eingeführt werden sollte, kannst du ja trotzdem verweigern. Und dann ist es ja so, dass du dann eben entweder mit Kindern oder mit Menschen mit einer Behinderung oder beeinflussten Menschen oder eben älteren Menschen. Das finde ich alles schöner, wenn das junge Leute tun und damit auch ihren Horizont erweitern, wie du sagst, als wenn wir uns überlegen, welcher Roboter wäre jetzt denn super, um unseren Senioren den Brei in den Mund zu stopfen und dabei eine lustige Geschichte erzählen oder so. Weil, also theoretisch fände ich das schön. Ob das so weit kommt, weiß ich nicht. Aber da hätte ich nichts dagegen.
Eine Frage hätte ich noch. Welche Rolle spielt Humor in deinem Leben?
Sehr große. Wirklich sehr groß. Also, aber auch, weil, also mein Vater ist sehr humorvoll, meine Mutter war sehr humorvoll. Wir lachen, also auch mit meiner Schwester, das ist immer noch so wie zu Teenager-Zeiten. Also ich ziehe die auf und wir haben da so einen sehr eigenen Humor. Humor finde ich sau wichtig. Humor macht auch ganz viel erträglich. Ja, und Humor ist, wie wir jetzt auch gerade so in Amerika sehen, Humor ist auch kann auch eine Verteidigungswaffe sein. Also das ist immer nicht umsonst. Überall in jeder Diktatur wird, also relativ früh in den Medien wird das ausgeschaltet. Alles, was so widersprüchlich ist oder eben so satirisch die Führungskräfte auf den Arm nimmt oder vorführt, so wie das in Amerika die ganzen Late-Shows machen. Und da kriegt dann Humor plötzlich nochmal so eine Komponente, die auch, also für mich zumindest neu war, weil bisher Humor einfach war, lustige Zeit haben und lachen. Aber also, ja, Humor ist was ganz, ganz Wichtiges im Leben. Und ja, manchmal wünschte man sich, dass die Realität nicht so wirkt, als wäre sie aus einer schlechten Satire entnommen, weil sie dann doch am Ende real ist. Und man hofft eigentlich, komm schon, jetzt muss einer kommen und sagen, haha, reingelegt, das ist in Wirklichkeit gar nicht passiert. Der kommt dann nicht. Also, aber ja, Lachen hilft immer. Also lieber einmal zu viel gelacht, als einmal zu wenig.
Hey, wenn das jetzt nicht das perfekte, also wirklich das perfekte Schlusswort war. Max, es war so eine Freude. Es war so schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Was du erzählt hast. Also ich habe ganz viel mitgenommen von, also ein bisschen hängen geblieben bei mir ist, das gebe ich zu, Clint Eastwood und Noodles, aus welchen Gründen auch immer. Aber man merkt bei dir, dass du tatsächlich ein Leben lebst. So banal das gerade klingt. weil du immer wieder Dinge einfach tust, um sie zu tun. Und so kommt es mir ein bisschen vor. Es geht dir gar nicht so um die Zielsetzung oder da muss ich hinkommen, das muss hin, sondern um es zu tun, um es einfach selber zu machen. Genau. Und das finde ich total stark und inspirierend. Und deswegen vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen, ich danke. Hat viel Spaß gemacht.
Das war Lebenslauf unzensiert.
Host Peter Scheels. Leitung Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Noah Hugo. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Noah Hugo.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.